Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Heute ist Sepp Reischl im Gespräch mit Harry Braun. Harry Braun ist Diakon in der evangelischen Kirche, Sozialpädagoge und Notfallseelsorger. Seit 12 Jahren ist er neben seiner Arbeit in der Gemeinde auch als klinischer Seelsorger im Christophorus Hospizverein tätig. Er erzählt von seinem Weg zum Diakon und seiner Arbeit im Hospiz. Dabei ist er nicht nur für die Sterbenden da, sondern auch für das Team des Christophorus Hospizvereins. Seien Sie gespannt, was Harry Braun anhand von 12 Bildern aus seiner Tätigkeit berichtet und was ihm in Kontakt mit Sterbenden und deren Zugehörigen besonders wichtig ist.
Heute sitzen wir wieder hier im Raum der Stille im Christophorushaus und ich sitze gegenüber dem Harry Braun, einem Diakon der evangelisch-lutherischen Kirche hier in Bayern, und freue mich sehr, Harry, dass wir uns unterhalten können über dein Thema, die Seelsorge, speziell im ambulanten Bereich. Da kommen wir ja intensiver noch drauf. Du bist auch nicht seit gestern da, sondern insgesamt mehr als 10 Jahre. Herzlich willkommen zu dem Thema Seelsorge, das in dem Konzert der Berufe hier, die hier im Hospiz- und Palliativbereich mitspielen, ja immer genannt wird und immer eigentlich auch im Bewusstsein ist, aber in der Realität oft so ein bisschen am Rande steht, aus meiner Perspektive. Aber da kommen wir ja auch jetzt drauf. Harry, vielleicht am Anfang sag ein paar Worte zu dir selber, wie du zu der Arbeit auch kommst, wer du bist. Du bist ja jetzt nicht nur Palliativseelsorger, sondern du bist auch in der Gemeinde sehr aktiv, Notfallseelsorge. Ja, was ist dein Hintergrund?
Ja, also mein Hintergrund ist, ich komme wie viele Diakone einfach über die Gemeindeseelsorge mit Jugendarbeit, mit so klassischen Diakonenarbeitsfeldern und habe dort Kontakt in die Notfallseelsorge geknüpft, habe dort die Ausbildung gemacht. Ich hatte schon Ausbildungen zur Krisenintervention und Notfallseelsorge ist ja auch schon ein Bereich, der sich ja an den Grenzen des Lebens, also vor allem am Ende des Lebens, aufhält. Und habe 2012, damit beantwortet sich die Frage, seit 12 Jahren bin ich hier beim Christophorus Hospizverein, die klinische Seelsorgeausbildung gemacht und abgeschlossen. Und im Jahr 2012 haben sich beide Kirchen überlegt, dass Seelsorge in dieser spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, die damals noch recht neu war, einzusetzen. Das Sensationelle war, dass man nicht am grünen Tisch erst über Jahre hinweg Konzepte erarbeitet hat und dann sich Leute sucht, sondern dass man gesagt hat, wir wollen eine Untersuchung machen, ob das was bringt oder nicht, weil eigentlich ist ja flächendeckend in Bayern auch Seelsorge greifbar über die Kirchengemeinden. Also hat man damals die Hälfte der Palliativteams mit Seelsorgern ausgestattet, die andere Hälfte ohne, und es wurde wissenschaftlich begleitet. Also wir sind da auch im ökumenischen Kontext unterwegs. Und so habe ich über diese Ausbildung letztendlich den Weg hier zum Christophorus Hospizverein und seinem Team im Landkreis München gefunden und darf seitdem diese Arbeit begleiten. Und sie findet immer auch, auch wenn mein Schwerpunkt die spezialisierte Palliativversorgung ist, aber immer natürlich auch in der Schnittstelle zur allgemeinen Begleitung zu den Hospizvereinen, gerade hier im Christophorus Hospizverein, wo alles aus einer Hand ist, da ist zum Glück die Trennschärfe sehr ungenau.
Und das sind andere Bedingungen im Landkreis. Das heißt, du bist mehrfach geteilt. Also ein Hauptschwerpunkt deiner Arbeit liegt in der Gemeinde, in der Gemeindearbeit. Und du bist über Seelsorge insgesamt auch zu diesem Thema gekommen, zur Krankenseelsorge.
Genau. Schwerpunkt Gemeinde, ja, es ist, ich habe eine halbe Stelle noch in der Kirchengemeinde St. Markus in der Innenstadt von München. Mein Dienst im Palliativteam teilt sich auf 2/4 Stellen auf, ganz ungefähr in diese beiden Teams, die ich begleiten darf. Und Nebenbei sozusagen bin ich noch stellvertretender Leiter in der evangelischen Notfallseelsorge in München, behalte dieses Standbein also auch weiter.
Magst du da zwei Sätze dazu sagen? Ist ja eine große Welt, Notfallseelsorge. Vielleicht können viele unserer Zuhörer vielleicht das nicht gleich einordnen. Ist ja etwas relativ Neues in der Seelsorge, die letzten 10, 20 Jahre entstanden, wahrscheinlich.
Die Notfallseelsorge beschäftigt sich natürlich auch mit Menschen, die in Krisen geraten, die mit Tod konfrontiert werden, aber sehr überraschend. Also sprich, wir werden von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen, wie die Kriseninterventionsteams, um jetzt sofort ad hoc loszufahren und irgendwo Menschen zu begleiten, die etwas sehr Eindrückliches erlebt haben, was in den allermeisten Fällen leider auch mit dem Tod zu tun hat, um in einem ersten Stück eine Begleitung zu machen, die Menschen nicht alleine zu lassen, weil sich alles auch gerade um den Sterbenden oder den Gestorbenen dreht mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und die Erfahrungen vieler Rettungsdienstmitarbeiter, wo diese Bewegung entstanden ist, war, man lässt eigentlich Angehörige alleine zurück, wenn der Patient reanimiert wurde, vielleicht erfolgreich reanimiert wurde, dann fährt der Rettungsdienst alles in die Klinik und Angehörige bleiben alleine zu Hause zurück. In diese Lücke einfach mit einem einmaligen Kontakt zu versuchen, ein Stück Stabilisierung zu versuchen, ein Stück Halt wieder in diesem vollkommen aus den Fugen geratenen Leben zu bekommen. Da merkt man, es ist auch eine große Nähe sicherlich zur Seelsorge in den Palliativteams da, nur dass es nicht so überraschend ad hoc bei diesen Patienten kommt. Aber manchmal natürlich auch Verschlechterungen genauso schnell und überraschend einschlagen, genauso Diagnosen auftauchen an Punkten im Leben, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Und die Beschäftigung mit dem Tod, die man auch in einer solchen Krankheitsphase lange vor sich herschieben kann, auch lange verdrängen kann, ist auch gut so, dass man verdrängt, man darf verdrängen, aber irgendwann biegt man sozusagen auf die Zielgerade ein und dann ist das Thema doch präsenter vielleicht im Leben, in der Beziehung irgendwie, als man einem lieb hat, und da tut es vielleicht auch gut, jemanden zu haben, der sich nicht nur um das Medizinische kümmert, sondern ganz im Sinne dieser Säulen der Hospizarbeit auch um diese Seele sich kümmert, mal um das hinschaut, was einen vielleicht trägt oder gerade nicht mehr trägt, was jenseits von messbaren Werten ist.
Du bist ja ein Mann mitten im Leben, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht auch ein bisschen vorstellen können. Nicht alle kommen aus dem kirchlichen Bereich. Magst du ein bisschen was sagen, wie man dazu kommt, Diakon zu werden heute? Du hast eine Familie. Wie war da dein Weg zu dieser beruflichen Entscheidung?
Also ich glaube, viele Diakone gehen einen sehr ähnlichen Weg, nämlich ich war Konfirmand in meiner Kirchengemeinde, habe dort Jugendarbeit erst selbst erlebt, dann selbst mitgestaltet, habe mich selber auch dann weitergebildet, auch andere Jugendleiter mit ausgebildet und fand diesen Weg Jugendarbeit in der Kirche, Arbeiten in der Kirche, für Menschen da zu sein, für junge Menschen da zu sein in der Kirche, irgendwie dann doch so attraktiv, auch das Hobby quasi zum Beruf zu machen und das Studium vom Diakon zu machen und das einfach weiter zu verfolgen.
Das ist eine theologische
Es ist eine
Ausbildung.
Eine duale Ausbildung letztendlich. Also ich bin sowohl Diakon als auch Sozialpädagoge. Das ist beim Diakonsein immer wichtig, dass man eigentlich einen weltlichen Beruf hat, aber auch diese theologische Qualifikation. Heute ist das alles mit Bachelor natürlich an der Uni und zeichnet vielleicht auch den Unterschied zum Pfarrer, der nur Theologie studiert, habe ich Theologie und Sozialpädagogik. Theologie natürlich nicht in dieser Tiefe wie ein Pfarrer, aber vielleicht mit dem Talent dann, diese Lebenswelten, Theologie und reales Leben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu verknüpfen, als es Pfarrertun. Nicht besser, nicht schlechter, anders.
Ja. Was ja der Theologie sicher nicht schadet.
Nein, da bin ich schon der Meinung, dass das sehr gut ist, dass es auch unterschiedliche Berufe in der Kirche gibt, die unterschiedlichen Schwerpunkt, die unterschiedlichen Fokus haben.
Im Bereich der Sorge für schwerkranke und sterbende Menschen ist ja der Seelsorger manchmal so im Geruch, wenn man den Pfarrer holt, dann ist es jetzt wirklich an der Zeit oder ist es schon vorbei? So ist ja manchmal die Realität. Magst du ein bisschen beschreiben, was, wir haben das ja schon besprochen, du bist mit einer Viertelstelle letztlich hier beim Christophorus Hospizverein und in einem anderen Team noch mit dabei. Wie schaut denn deine alltägliche Arbeit da überhaupt aus?
Also die Arbeit ist vielleicht auf zwei Säulen ganz grob gegliedert. Das eine ist, dass ich eben Mitglied in den Teams bin, was ganz wichtig ist. Dadurch wird für die Teammitglieder auch Seelsorge greifbar. Bin ich präsent, das Thema Seelsorge, Spiritualität rutscht nicht irgendwie unter ferner Liefen, sondern ich bin vor Ort, auch in den Patientenbesprechungen. Ich höre Patientengeschichten anders, ich höre Beschreibungen von Schmerzen, vielleicht mit einem anderen Ohr, weil ich eben kein Mediziner bin. Das ist so diese eine Säule. Auch für die Menschen da zu sein, die hier arbeiten, die Woche für Woche, Tag für Tag mit dem Tod konfrontiert sind. Und es tut etwas mit Menschen. Nichts Schlechtes, aber es tut auch manchmal gut, wenn man da als Seelsorger vielleicht ab und zu auch da ist, mit einem offenen Ohr einfach auch dasteht und mal hinhört.
Brauchen Ärzte, Pflegekräfte, andere Sozialarbeiter Seelsorge? Wie erlebst du das?
Brauchen, also in der Breite vielleicht nicht, aber es gibt einzelne Mitarbeiter, die das sehr wohl in Anspruch nehmen, dass ich auch oder ich mich auch als Teamseelsorger verstehe oder dieses Angebot macht nicht, als ich bin der Teamseelsorger, man muss jetzt mit mir, aber dass ich da bin und dass ich natürlich mit einem offenen Ohr da bin und dass man mich jederzeit ansprechen kann und ich dann nicht sagen werde, nein, ich bin nur für die Patienten da. Wird sehr unterschiedlich, auch von der eigenen Genese sicherlich her wahrgenommen oder nicht wahrgenommen. Möchte ich mit jemandem reden, der eigentlich auch im Team ist? Da ist vielleicht die Nähe manchmal Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich einfach unkompliziert erreichbar bin. Aber vielleicht ist manchmal auch allein die Nähe natürlich auch ein Hindernisgrund. Und das ist in Ordnung.
Es geht ja um viele existenzielle Herausforderungen, Fragen, tagtägliche Begegnungen mit Menschen in extremen Situationen und da ist, liegt ja auch auf der Hand, dass viele existenzielle Fragen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auftauchen.
Und jeder, der in dem Bereich arbeitet, wird es kennen, dass es viele Begleitungen gibt, die einem nicht so nahe gehen. Also nahe gehen, oder ist immer schwierig zu sagen, sie gehen einem nahe, aber sie belasten einen nicht. Und dann gibt es Begleitungen, die sind anders. Die gehen einem mehr zu Herzen. Da ist man emotional tiefer mit drin. Da hat man vielleicht vom Alter eine Ähnlichkeit und oder die Situation hat eingesprochen. Das sind Kinder dabei. Und dann wird es vielleicht manchmal schwieriger zu begleiten. Und dann ist es vielleicht auch gut, wenn es jemanden gibt. Da ist Supervision, da gibt es strukturelle Dinge, die dafür sorgen, dass das auch einen Platz hat. Aber vielleicht ist Seelsorge ein ganz kleines Puzzleteil für den Mitarbeiter, auch da mal hinzuhören. Oder allein schon das auch. Es Menschen sind, die arbeiten und wir alle Menschen sind nicht immer in der gleichen stabilen Situation. Und da tut es auch manchmal gut, wenn ich schwach bin, wenn ich gerade zu Hause ein größeres Päckchen habe, vielleicht jemanden zu haben. Das ist so diese eine Säule.
Also die Sorge für die Seele sozusagen oder für auch die eigene Person, die sogenannte Selbstsorge spielt da eine große Rolle. Kann man Seelsorge in so, kannst du das beschreiben, was das eigentlich meint?
Das ist so, ist ja diese überkommen. Zweite Säule, wenn ich mit Patienten bin und das mache, und ich bin ja auch in den Hospizhelfer-Ausbildungen da und das ist ja auch oft so, was macht der Seelsorger, ja? Wenn der kommt, kann selbst dann die Palliativmedizin nichts mehr richten, sondern, und da beschreibe ich es mit 12 Bildern, einfach mit 12. Ich finde, Bilder sagen oft mehr als viele Worte. Jetzt im Podcast werde ich sie beschreiben, einfach die Bilder. Das ist ein Fels in der Brandung, den ich zeige. Das heißt, da sein, da bleiben. Ich komme in diese Familie, bin da und bleibe vielleicht auch manchmal. Manchmal passiert ja auch in so palliativen Begleitungen ganz, ganz viel, was im Krankenhaus hinter der Kulisse stattfindet, was man gar nicht mitkriegt, dass die Apotheke kommt, Medikamente liefert. Eine Infusionspumpe muss angeschlossen werden, ein Pflegedienst kommt, ein Pflegebett kommt und da gibt es manchmal so Phasen, da weiß ich bei einer Begleitung, ich saß einfach nur da mit den Angehörigen und wir staunten über das alles, was da gerade innerhalb von 3 Stunden in dieser Wohnung kam und ging, anrief und nicht anrief und ich blieb einfach. Das war mein Unterschied zu allen anderen. Ich habe hier nicht groß theologisch gearbeitet. Meine Aufgabe war es, zu bleiben, mitzuhören, das ein oder andere vielleicht zu übersetzen, zu wiederholen, was unterging, weil viele Menschen, mit denen wir einfach sind, und damals war es auch ein altes Ehepaar, die waren überrollt fast von dem, was an guten Dingen geschieht. Also dieses Dasein.
Dasein.
Ein anderes Bild ist eine Kerze, die, wo der Rand schon ganz brüchig ist. Also dieses Gebrechlichsein. Dieses Gebrechlichsein zu akzeptieren, dass man die Aufgabe, die man in dieser Familie, in dieser Beziehung hat, plötzlich nicht mehr wahrnehmen kann. Das kann sein, dass man fürs Kochen zuständig war, fürs Einkaufen, für die Verwaltung zuständig war, für die Steuern. Irgendwas bricht weg und das tut dem eigenen Selbstverständnis weh und bringt eine gewisse Dynamik in das System hinein. Das einfach mal zuzulassen, dass Krankheit auch etwas mit Gebrechlichkeit zu tun hat und die Menschen, die wir begleiten, ja auch eine Krankheit haben, eine Gebrechlichkeit haben, die zum Tod führt. Also wo vollkommen logisch ist, dass man nicht mehr so stabil ist. Auch dass Angehörige, die begleiten, nicht in der Stabilität ihres Lebens gerade stehen, sondern wackelig werden. Brüche im Leben anzuschauen. Da habe ich so einen Holzscheit, der gebrochen ist. Ist oft Thema, was war in diesem Leben denn nicht rund? Wo, wenn man so im Krankenbett liegt, sei es bei sich zu Hause oder woanders, man schaut in Deutschland doch klassischerweise an eine weiße Decke und die reflektiert nicht nur das Licht, sondern auch die Gedanken. Da macht man sich Gedanken über sein Leben. Auch das, was vielleicht nicht so gut lief, wo man irgendwo noch irgendwas offen ist. Das kann ein Thema in der Seelsorge sein, dass man das mal besprechen kann, dass man da mal hinguckt. Genauso ist es mir aber wichtig, das ist ein anderes Bild, einen Sonnenuntergang, die schönen Momente des Lebens anzuschauen, weil viele Menschen, die wir begleiten, so in diesem Stress der Krankheit sind, in der Dramatik der Krankheit sind, in dem bevorstehenden Abschied, die Trauer ist schon da, der Schmerz, die Angst und all das, trotzdem nicht zu vergessen, dass die Menschen vielleicht 50 Jahre verheiratet waren und dort schöne Momente gelebt haben und vielleicht auch lernen, an diesen schönen Momenten ein Stück Akku wieder aufzuladen für die traurigen Momente. Mhm. Und da ist es so ein Ziel in meinen Begleitungen, ich möchte einmal ein Lächeln sehen. Weil ich weiß, dass dieses Lächeln Kraft bedeutet und dass sich die Situation vielleicht auch weitet, schöne Dinge im Leben nochmal wahrzunehmen, alte Fotobücher anzuschauen, Alben, Bilder rauszusuchen, die junge Generation, mal die Handys zu durchforsten. Was war denn an schönen Momenten da?
Also da kommen ja auch Augenblicke der Dankbarkeit eventuell für.
Und die wird oft nicht gesehen. Mhm. Oder man hat es verlernt, weil das Bild der Krankheit gerade ein riesengroßes, schwarzes Bild ist, was einfach mitten im Raum plötzlich steht. Mhm. Und da lerne mal daran vorbeizuschauen, nicht dieses schwarze Bild wegzuräumen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber vielleicht wieder andere bunte Bilder nebendran wahrzunehmen oder bewusst hinzuhängen. Es ist die Angst. Habe ich ein Bild, wo ein Mensch Angst hat. Ängste sind sehr viel. Ängste vor dem Tod, Ängste vor dem Sterben, Ängste vor Schmerzen, alles. Es ist nicht die Zeit, dass ich Ängste therapiere. Mhm. Aber ich glaube, mal Ängste wahrzunehmen, zu wissen, dass ich eine Angst habe, dass ich auch Angst haben darf, dass das zulässig ist und dass man vielleicht weiß, vor was ist Angst. Ist es Angst vor dem Tod oder ist es Angst vor dem Sterben? Da rede ich ganz oft mit rum. Das ist ein Unterschied, ist das. Und ein Feind, den man kennt, ist besser als ein Feind, den man nicht kennt. Ich bin kein Angsttherapeut, will ich auch nicht sein, ist auch, glaube ich, nicht die Zeit dafür, aber sie mal wahrzunehmen und Ängste aussprechen zu dürfen. In unserer Gesellschaft ist es manchmal immer noch nicht so schick, Ängste zu haben und sie sich einzugestehen. Kirchenaustritt ist ein Thema oft. Ich bin nicht doch in der Kirche, kommen Sie trotzdem. Da einfach hinzusein und vielleicht etwas gut zu machen, wo ich manchmal denke, unsere Kirchen machen da schon auch was falsch, nehmen wir mal hinzuhören, was war denn der Grund für den Kirchenaustritt? Weil jeder, der darüber redet, hat eine Verletzung und eigentlich im Tiefen drin wahrscheinlich doch noch einen Glauben. Und aber wo ist dieser Bruch passiert? Und bin ich auch froh, dass ich positiv überraschen darf, nämlich, dass ich trotzdem komme und dass ich nicht fragen muss, bist du evangelisch, katholisch, bist du irgendwas anderes, bist du ausgetreten, sondern ich komme. Und wenn ein Kirchenaustritt ist, sind das ganz, ganz tiefe Gespräche, wo vielleicht auch manchmal was Versöhnliches kommt. Jetzt kommt Kirche endlich mal und hört hin, heilt einen Bruch im Leben, der wehtut, weil der Glaube ja noch da ist. Beerdigung ist manchmal eine Frage. Ich hätte da eine Frage zur Beerdigung. Anfangs habe ich mir gedacht, das ist doch was eigentlich für den Bestatter ist. Aber die Art und Weise, wie ich eine Beerdigung feiere oder vorhabe zu feiern, sagt viel auch über die, ja, was ist mir Leben nach dem Tod wert, was ist mir Totengedenken wert, ein Andenken wert. Gibt es oft Unterschiede zwischen dem Sterbenden und seinen Angehörigen. Die Sterbenden sagen, ach, ich möchte eigentlich irgendwo verbrannt werden, die Asche irgendwo anonym verbuddelt werden. Und die Angehörigen sagen, nein, ich brauche ein Grab. Ich brauche einen Ort der Trauer. Und einfach da ansehen, habe ich gemerkt, das ist schon auch ein seelsorgliches Thema, da hinzuschauen, es sich mal wirklich auch in der Familie anzuschauen. Das ist oft so wie so ein Elefant im Porzellanladen, den man bloß nicht anfassen will. Und irgendwie, aber ich finde, wenn das mal besprochen ist und raus ist, dann weiß man, was Thema ist. Und dann hat man auch Themen, die man vielleicht mit einem Bestatter schon vorab klären muss. Oder man schreibt sich die Dinge auf und sie sind mal benannt. Auch die unterschiedlichen Meinungen zwischen Ehepartnern, die es tatsächlich mehr gibt. Und es gibt tatsächlich Menschen, da wissen die Angehörigen nicht, möchte er eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung. Und es steht dann schon auch immer wie so ein großer Block drin. Natürlich ist auch Gebet und Segen, da habe ich zwei Bilder. Ich bin kein Mensch, der kommt und sofort betet. Ich bin ganz persönlich so nicht so der Fan von ganz vorgefertigten, festen, rituellen Gebeten. Ich bin ein Freund von freien Gebeten. Das kann ich eigentlich natürlich dann sehr gut erst am Ende eines Gesprächs machen, weil ich dann weiß, was haben wir besprochen. Ich auch den anderen kennengelernt habe, gesagt, kann man mit ihm denn beten oder auch nicht beten? Oder haben wir überhaupt eine gemeinsame Ebene zu beten? Ist es etwas oder nicht? Da tue ich mir schwer, wenn ich reinkomme, dann weiß ich das nicht. Also es ist eher so am Schluss der Segen, also jemanden zu segnen, eine Krankensegnung, die katholischen kennen, die Krankensalbung, die kann ich als evangelischer Diakon natürlich nicht spenden. Aber auch wir haben eine Krankensegnung, ein ganz wertvolles Ritual, kein Sakrament, aber ein Ritual. Diese Zuwendung in einem, unter dem Segen, gerade dann, wenn vielleicht auch in der Palliativarbeit alles getan ist, gerade eine Ruhezeit ist, kurz vor dem Sterben, die Menschen sind gewohnt gewesen, Krankheiten zu arbeiten, zu machen, zu planen, Medikamente hier, Arztbesuch da, das zu organisieren, Termin da. Und plötzlich in den 2-3 Tagen vor dem Tod manchmal auch eine Ruhe eintritt. Und das ist ganz ungewohnt plötzlich. Da aber auch dann sich Hilfe zu holen oder Hilfe zugesprochen zu bekommen, also so ein Segen unter Handauflegen anzuleiten, das auch Angehörige, den Sterbenden oder Verstorbenen dann auch selber zu segnen.
Da kommen ja auch oft alte Erfahrungen sozusagen wieder hoch. Wir haben hier vor ein paar Jahren auch mal eine Art Umfrage gemacht, lehrt Not beten. Weiß nicht, wie dir das in deiner Praxis auch begegnet. Also unser Fazit vor ein paar Jahren war eher nicht. Also dass die Not und Sterben ist ja wahrlich eine Not. Ob die jetzt wirklich Menschen dazu führt, zum Beten wieder einen neuen Zugang zu bekommen.
Da ist mir die Grundfrage schon, was ist Beten? Also das ist ja, viele denken, ein Gebet geht mit, sagen wir so, lieber Gott oder guter Gott los und hört mit Amen auf. Und dazwischen muss ich wertvolle Gedanken legen. Ich glaube, dass ein Gebet viel mehr ist. Ein Gebet kann sein, oder lebe ich, wenn ich gerade über die Brüche im Leben oder das, was gelungen ist, quasi eine Bitte und ein Dank irgendwie. Wenn ich darüber nachdenke und dann das Gefühl habe, da ist Gott irgendwo dabei gewesen in meinem Leben, dann ist es ein wahnsinnig tiefes Gebet. Oder wenn ich Sorgen habe und sorgenvoll Richtung Himmel gucke oder raus in die Natur gucke und sage und habe diese Sorgen drin und habe irgendwie das Gefühl, dass Gott mir vielleicht dabei helfen soll oder hilft oder geholfen hat, dann ist das ein Gebet. Ja. Und das braucht kein Amen am Ende, das braucht keine Ansprache am Anfang. Und darum ist vielleicht, viele haben das Gefühl, es lehrt nicht mehr. Beten kann man nicht lernen. Ich glaube, das muss man spüren. Und das ist, meiner Meinung ist, da ist es oft ganz mehr und viel einfacher, als Menschen sich das denken. Und wenn man so eine Umfrage macht, glaube ich, haben da viele so eher so Gebete, wie sie in den Kirchen üblich sind. Da gibt es Fürbitten, Gebete, das sind alles wertvolle Gebete, aber vorformuliert, durchgestylt, thematisch aufeinander abgestimmt, rituelle Gebete, Vater unser und aber das Beten manchmal ganz viel mehr ist oder einfach ein Schweigen, eine Hilflosigkeit, ein leerer Gedanke. Hilf mir Gott. Und dann kommt nichts mehr. Ist ein tiefes Gebet. Ich glaube, Gott versteht mehr als wir. Da braucht man keine Worte dazu.
kann eine ganz wichtige Kraft sein. Und das ist ja eine Realität weit über das Christentum hinaus, über alle Religionen letztlich. Ja. Mhm. Beten, miteinander beten.
Genau. Sonst habe ich noch zwei Bilder, die einen Weg darstellen. Das eine ist ein Weg im Nebel. Also wo bin ich unterwegs, wo geht's hin? Also dieses Thema Sterben, Tod.
Ja. Auch Hoffnung?
Auch Hoffnung, aber es ist so ein Bild mit einem Nebel. Also ich weiß nicht, wo es hingeht, weil ich sage auch immer, man kann meinetwegen Nahtoderfahrungen haben. Aber dieser allerletzte Weg, wenn es tatsächlich an Sterben geht, glaube ich, das spürt sich anders an und man weiß nicht, wo es hingeht. Ganz ehrlich, man weiß es nicht. Man hat Bilder, man hat Hoffnungen, man hat Befürchtungen vielleicht auch, aber es ist ein Gang in den Nebel und da wird man vielleicht auch mal unruhig. Das ist so, wenn ich nicht weiß, wo ich hin, ich weiß, ich muss über diese Brücke gehen, aber ich weiß nicht, was danach kommt. Oder ein anderes ist so ein verschlungener Waldweg, wo ich oft erlebe, palliativ, ja, es ist keine Autobahn. Also wenn ich mich dafür entscheide, darf ich mich wieder umentscheiden. Was sagen meine Angehörigen dazu, wenn ich jetzt sage, ich möchte keine Therapie mehr haben? Also die da fast so einen Freispruch brauchen oder eine Freisprechung brauchen. Natürlich darf sich der Patient entscheiden, nicht mehr Therapie zu wollen. Und das hat nichts mit aufgeben. Unser deutsches Wort aufgeben ist so ein schlimmes Wort. Das hat sich eher eine Entscheidung auch, die allerwenigsten treffen diese Entscheidung von einem palliativen Weg sofort mit der Diagnose mit 50 Jahren, sondern da steckt ja ein langer Weg der Therapie dahinter und irgendwann das zu merken, es haut nicht mehr so hin, ich schaff's nicht mehr einfach. Aber da merke ich es auch zum Thema, bin ich auf dem richtigen Weg oder müsste ich, gerade wenn man sagt, ich müsste doch für meinen Mann, für meine Kinder, muss ich noch weiter kämpfen und wo ich versuche, das einfach darzustellen, dass es vielleicht noch ein verschlungener Weg ist. Und dann wechselt man vielleicht mal wieder auf eine therapeutische Schiene. Und dann wechselt man wieder in die palliative Schiene rein und irgendwann merkt man, ich komme nicht mehr runter. Und
mit der Ungewissheit, dem Nebulösen, dem eigentlich auch nicht Planbaren unbedingt, geht natürlich auch die Frage nach dem Vertrauen einher. Kann ich mich trotzdem auf diesen Weg so einlassen?
Genau, und das ist auch einfach Vertrauen in die Menschen, vielleicht Vertrauen in mich als Mensch. Vertrauen vielleicht auch dann eben in eine höhere Macht, in Gott, dass er mich auf diesem Weg auch irgendwie führt, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe. Das darf man Gott gegenüber sagen natürlich. Ich verstehe nicht, warum ich oder warum ich nicht. Je nachdem, aus welcher Perspektive das ist. Und einfach sich meine Aufgabe da auch ist ja zum Glück nicht nach Lösungen zu suchen. In all diesen Bildern, die ich sage, muss ich nicht nach Lösungen suchen, sondern meine Aufgabe ist eigentlich, und ich sehe meine Aufgabe darin, diese Wege mitzugehen, diese Bilder mit anzuschauen und schauen, was passiert. Vielleicht das ein oder andere durch eine Situation sprachfähig zu machen. Aber ich muss nicht lösen. Ich muss nicht schöne Bilder zeichnen. Ich muss nicht traurige Bilder zeigen. Ich muss keine Lösung für die Beerdigung haben. Ich muss keine Lösung für diesen Weg haben. Aber allein, es tut den Menschen manchmal gut, sich mit hinzusetzen, mit hinzuschauen, auch mit zu staunen, mit zu überlegen, eine Idee mal zu bringen, eine Idee wieder zu verwerfen. Und das ist das Gute, was vielleicht auch der Unterschied ist zu Ärzten und Pflegern ist, die haben oft Themen, die sie lösen müssen oder Sozialarbeiter. Da gibt es Schmerzen zu lösen, da gibt es sozialrechtliche Dinge zu lösen, wo unsere Sozialpädagogen mit dran sind. Es gibt pflegerische Hilfestellungen, Anträge zu stellen. Und ich muss nichts lösen. Vielleicht löst sich mit mir was, hoffentlich auch manchmal oder ganz sicher auch. Aber ich muss es nicht. Es ist ein
Kontakt. Seelsorge wäre, wenn ich dich recht verstehe, so eine Art Libero-Funktion. Also ich muss nicht Probleme lösen. Das, was da ist und trotzdem da ist, und vielen Dank für diese 12 Bilder, die du uns geschildert hast, eine große Bandbreite der menschlichen Erfahrung letztlich. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass für Sie auch, die Sie zuhören, etwas greifbarer wird, was Seelsorge ist und sein soll und sein kann.
Und ich finde, also wenn mich auch einer so fragt, so ganz kurz beschrieben, mache ich es oft an diesem Wort, die Sorge für die Seele. Und Sorge ist was ganz Weites, das kann man jetzt mit vielen theologischen Definitionen füllen und wissenschaftlichen Definitionen, aber ich finde, dieses ganz einfach die Sorge um diese Seele. Die Seele ist nicht so greifbar. Das ist etwas, die haben viele eine Vorstellung davon und die Sorge dafür zu haben. Ja? Wie die Ärzte Sorge für Schmerzen, für das Körperliche haben, gucke ich einfach oder kann ich auf andere Dinge schauen oder hinhören und da mitzubegleiten. Weil wir wissen, dass auch das schon ein Punkt ist, der manche Menschen, nicht alle, aber auch umtreibt und so einen palliativen Weg schwerer oder leichter machen kann.
Du bist ja Teil des sogenannten SAPV-Teams, spezialisierter ambulanter Palliativversorgung. Unser großes Team hat da, also der mittlere Wert, glaube ich, liegt so etwa bei 3 Wochen Begleitdauer, also eine sehr kurze Zeit bis hin zum Tod. Wir haben schon ein bisschen über das Team gesprochen, dass deine Präsenz als Seelsorger auch im Team wichtig ist, in den Gesprächen über Patienten und dass du nicht nur beim Patienten dann bist. Wie ist es? Du hast natürlich dann auch direkte Kontakte mit den Patientinnen und Patienten, mit Angehörigen. So ganz leicht stelle ich mir es trotzdem nicht vor. Es kommen ja verschiedene Menschen dann in die Wohnungen hier in ganz München, wo ihr unterwegs seid. Hast du da als Seelsorger noch einen Platz neben den Ärzten, neben den Pflegekräften, neben den Sozialarbeitern, Ehrenamt?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich als Seelsorger in dem Bereich nicht zu wichtig nimmt. Das ist, natürlich kommen die Menschen in diese Versorgung der SAPV, weil sie stärkste Schmerzen, Probleme, Symptome, Atemnot und was nicht alles haben, was gelindert werden muss. Mhm. Damit vermieden wird, damit sie nicht ins Krankenhaus müssen, sondern diesen Weg ja zu Hause gehen können. Also muss man auch ganz ehrlich zugestehen, dass am Anfang natürlich Ärzte und Pflege, also die medizinischen Mitarbeiter, die wichtigsten erstmal sind.
Im Vordergrund
die wirklich
stehen.
Not lindern können und müssen. Und bis sich das System stabilisiert. Mhm. Auch unsere Sozialarbeiter waren sie wichtig, wenn es um Anträge, um Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Pflegestufen geht, wo es auch wirklich um existenzielle Dinge geht, die auch wichtig sind zu haben. Und in all diesen Dingen tun sich manchmal Türen auf. Vielleicht gehen auch manchmal Türen zu, aber tun sie auf, wenn es Themen gibt, die Seelsorge betreffen eben. Dann da zu sein und auch hinzuhören. Mhm. Das ist sicherlich nicht immer gleich in den ersten Tagen, wenn wir Begleitungen haben, manchmal oft gegen Ende, wenn dann diese Ruhe eintritt oder wenn der Tod tatsächlich unausweichlich an der Tür geklopft hat, man weiß, heute Morgen ist es soweit, dann ist es unwahrscheinlich hilfreich, diese Stellen zu haben, auch dieses zeitliche Deputat zu haben, wo ich sage, und ich komme heute noch, ich komme morgen früh, also sehr, sehr kurzfristig auch die Möglichkeiten haben, zu kommen. Weil 3-4 Tage können bei einer mittleren Verweildauer von 3 Wochen können schon eine lange Distanz sein. Und meine frühere oder die frühere Teamchefin im Landkreis, die hat ganz zu Beginn meiner Zeit gesagt, es ist Freitagnachmittag teilweise leichter festzustellen, ich brauche ein Pflegebett, was abends in der Wohnung steht, statt zu wissen, ich brauche einen Seelsorger, der abends in der Wohnung steht. Mhm. Weil Freitagnachmittag, da laufen die Anrufbeantworter, das Konzept eines Notfallhandys setzt sich nur langsam und mühselig durch. Diese Erreichbarkeit und die ist einfach wichtig, weil von Freitag auf Montag ist eine lange Distanz und da hilft es einfach da zu sein, auch da hilft es auch in diesem Team zu sein, weil die Möglichkeit mich zu kontaktieren eine ganz andere ist. Früher von Hausbesuch zwischen Hausbesuch haben die Mitarbeiter dann vielleicht noch versucht irgendwie rauszukriegen, war er jetzt evangelisch, katholisch, habe ich nicht gefragt, wen rufe ich jetzt an, alles. Und so kann man mich anrufen und ich schaue dann, ob es ich bin, der hinfährt oder ob es einen Kontakt vielleicht in die Gemeinde gibt, ob ich da jemanden erreiche. Aber es ist diese Erreichbarkeit, ist natürlich viel leichter, dann da zu sein. Und natürlich bei weitem nicht bei jedem Patienten, weil nicht jeder vielleicht auch diese spirituellen Bedürfnisse, Nöte hat oder sie äußert. Nicht alle das wollen. Manchmal schreckt vielleicht auch tatsächlich das Wort Seelsorge ab. Es hilft im Team, dass ich vor Ort bin, weil natürlich jeder auch mit so seiner eigenen Genese an Kirche und Kontakt zur Kirche, Gemeinde, zu einem Seelsorger kommt. Und wenn jetzt in der Kirchengemeinde ein Arzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, würde er wahrscheinlich sich schwer tun, vor Ort Seelsorge weiterzuentwickeln. Aber da sie mich kennen, wie ich im Team bin, also ist da nochmal eine andere Nähe da. und eine niedrige Hürde, das anzubieten und mich anzusprechen, weil sie vielleicht auch wissen, ja, Freitagnachmittag kann man nicht erreichen. Da hilft mir wieder meine Notfallseelsorge. Die rufen auch egal wann an und sagen auch, ja, vielleicht
ist es eine,
ja, auch ein Diakon, ja, oder Pfarrer oder Kirche. Da wissen wir, dass es sich halt nicht nur Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr abspielt, sondern dass man auch dafür Sorge tragen muss, außerhalb dieser Zeiten kurzfristig erreichbar zu sein.
Magst du da noch was sagen zu dieser Schnittstelle, zu den Hospizhelferinnen und Hospizhelfern, den Ehrenamtlichen, die ja auch die große Qualität mitbringen, dass sie da sind, dass sie da bleiben, dass sie was aushalten?
Ich glaube, alle unsere Berufsgruppen, und da schließe ich die Ehrenamtlichen mit ein, machen ein Stück Seelsorge, Schrägstrich, spirituelle Arbeit vor Ort. Und jeder so auf seinem Bereich. Die Ärzte sprechen natürlich über den bevorstehenden Tod mit dem Patienten und können das nicht, haben aber vielleicht den Nachteil, dass immer alle gemeinsam sitzen und das medizinische Themen vordergründig sind. Bei den Pflegekräften das Gleiche, die Sozialarbeiter auch. Da gilt es, Dinge zu lösen. Aber natürlich sind die auch da, um Gespräche zu führen, um Sorge und Nöte zu sprechen. Hospizhelfer sind mit einem großen zeitlichen Deputat, was ich gar nicht schaffen kann. Die können einen Patienten ein-, zweimal die Woche für 2 Stunden besuchen und natürlich Tiefen und Vertrauen erreichen, was es mir oft einfach schwer ist. Die Angehörigen machen auch spirituelle Arbeit, aber haben natürlich ihre eigene Geschichte. Bei den Hospizhelfern ist es vielleicht, dass sie die Gespräche spirituell führen können, aber vielleicht mit Ritualen ans Grenze kommen. Ich habe die Möglichkeit, ich kann nicht so oft kommen, aber habe vielleicht die Möglichkeit, mit Ritualen mitzukommen. Insofern macht jeder in diesem Bereich, glaube ich, spirituelle Arbeit. Jeder redet mit den Angehörigen, mit den Patienten über Tod und Sterben. Das ist einfach spirituell. Egal, wie ich es mir glaubensmäßig interpretiere oder was, in welchem Glauben ich stehe, aber das Aufhören, auf dieser Welt zu existieren und zu sterben, ist etwas Spirituelles. Und da nimmt jeder so sein. Darum bin ich auch in der Ausbildung von den Hospizhelfern dabei, damit sie lernen, letztendlich eine Offenheit zu bekommen, damit sie vielleicht auch merken, dass es nicht Ziel ist, meine eigene Spiritualität oder Meinung zu Spiritualität und Glauben am Patientenbett vordringlich zu bringen, sondern offen sein für dieses Thema, hinzuhören, zu verstehen, das eine ist seins, meins ist meins. Natürlich hilft mir mein Bild auch als vielleicht das Gegenüber. Es ist auch wichtig, glaube ich, dass man weiß, wo stehe ich. Auch wenn ich nur weiß, ich bin gerade auf der Suche, dann ist das auch schon viel. Und deswegen bin ich auch in dieser Ausbildung drin und ist mir auch wichtig, dass die das Gespür bekommen, dass es ein wertvolles Thema ist und dass es dieses Thema vielleicht bei 10 Besuchen nicht da sein konnte, sondern plötzlich ist es da.
Dass sie wissen, dass es dich gibt
und dann
dass wissen, du ansprechbar dass bist. Ja.
Dass man sagt, okay, und jetzt kommen wir an Punkte, wo es vielleicht wichtig ist, dass ein Anführungsstriche professioneller mit übernimmt. Ich kann Ehrenamtliche nicht ersetzen, will ich auch nicht. Und ich finde es wahnsinnig wichtig und schön, dass Ehrenamtliche das auch diese Themen davor nicht zurückscheuen, auch wenn sie manchmal sensibler und irgendwie komplizierter sind, als über Stuhlgang und Ausscheidungen zu reden. Das ist trotzdem noch ein sehr, sehr intimes Thema.
Das zeichnet ja Teamarbeit aus, dass man nicht alles ganz haarscharf vielleicht trennen kann, sondern dass es vieles auch überschneidet, gerade in diesem Bereich Seelsorge, Spiritual Care, Sorge für den ganzen Menschen. Und dass die Qualität eines Teams ja auch darin besteht, dass man umeinander weiß und jeder auch so seinen Part irgendwie beitragen kann. Ja, wir sind schon weit fortgeschritten. Harry, vielleicht noch die Frage, ein bisschen den Blick über unseren Dienst hinaus. Du bist ja Teil der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Du hast einen Überblick, was sich sowohl evangelisch-katholisch auch tut, wie nicht an, wie du ja schon gesagt hast, nicht an allen Orten jetzt Seelsorge mit beteiligt in den Teams. Wie ist da die Situation? Finden sich Seelsorger, Seelsorgerinnen heute, die da mitarbeiten? Wie viele sind da überhaupt beteiligt?
Also ich glaube, Mitarbeiter finden sich. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dieses Arbeitsfeld ökumenisch betrachten. Mhm. Also nicht, dass jetzt ein Palliativteam einen evangelischen und einen katholischen Seelsorger hat, sondern dass man im besten Sinne des Spiritual Cares einfach für diese Dimension da ist, es wahrnimmt. Und wenn ich merke, ich bin nicht der Richtige oder es wird etwas anderes gesucht, gerade wenn man andere Konfessionen, andere Religionen oder spirituelle Formen hat, dass ich mich dann vielleicht mit auf die Suche mache, wer könnte denn der Richtige sein? Finde ich denn einen, und ich finde dann auch einen Ansprechpartner, ich setze mich hin, ich zapfe meine Kanäle an, ja, also, und ich glaube, Mitarbeiter für diesen Bereich würde es genug finden, leider ist es, wie man ja auch in der Presse lesen kann, dass die Stellen natürlich in der evangelischen wie katholischen Kirche weniger werden und reduziert werden muss und der große innerkirchliche Kampf bei beiden Konfessionen ist, welche Arbeitsbereiche werden gekürzt und welche nicht. Und da hoffen wir immer, dass dieser Bereich, der so wichtig ist, eigentlich nicht gekürzt wird, dass man möglichst viele Teams, und zwar in den Teams drin ist. Nicht nur als Ansprechpartner, der ist als einer unter 10, 12, 15 anderen Beauftragungen hat. Man darf mich ansprechen und dann komme ich auch, sondern mit dabei ist. Einfach, weil man dann viel näher dran ist, weil man schneller ansprechbar ist, weil einfach die Dimension klarer ist. Ich glaube, es ist mehr eine Frage der Stellen, sicherlich auch deutschlandweit, als der Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren und qualifiziert wären.
Aber es gibt über dieses Projekt 2012 hinaus, soweit ich weiß, also einen lebendigen Austausch, sowohl katholisch, evangelisch, ökumenisch, was die Seelsorge in diesem Bereich angeht.
Also wir treffen uns bis heute noch in diesem Kreis, mit dem wir 2012 angefangen haben. Natürlich ändern sich die Gesichter. Es sind nicht mehr so viele von diesen ersten Jahren dabei, aber wir treffen uns bayernweit 2-3 Mal im Jahr und tauschen uns aus, weil wir eben in diesen Teams oft Einzelspieler sind. Ja, und da tut es gut, mal von anderen Teams zu hören, wie machen die das, sich zu sehen, über theologische Dinge auszutauschen, aber auch über ganz praktische Dinge auszutauschen, kollegiale Beratung zu geben, einfach so tauschen wir uns bayernweit aus mit allen Menschen, die in diesen ambulanten Diensten tätig sind. Mit welchem Auftrag auch immer da als Seelsorger tätig sind.
Und das ist sicher sehr wertvoll und, wie du sagst, natürlich auch spannend, wie es weitergeht. Wir freuen uns sehr, dass du hier im Team dabei bist und dass du mit der Konstanz und Präsenz da bist, im ambulanten Team speziell. Ja, und wünschen dir weiter, dass du viele gute Erfahrungen machen kannst. Vielleicht am Ende unseres Gesprächs, das ist für mich immer ein bisschen eine Standardfrage, aber ist etwas, 12 Jahre ist eine lange Zeit, gibt es etwas, was dich über die Jahre besonders begleitet an Begegnungen in dieser Seelsorgearbeit?
Also es sind natürlich so einzelne Begleitungen, die einem hängen bleiben. Die vielleicht auf jeden Fall, ich weiß noch, ich habe mich mit einer ganz alten Dame, die eine Freundin von Karl Valentin war, die war damals schon weit über 100 Jahre und die habe ich begleitet. Und ein großes Thema war, der liebe Gott hat mich vergessen. Also ich war, alle sind schon, ihre Tochter, die sie gepflegt hat, war weit über 80. Dann sieht man das. Und was ich auch so spannend fand, wir haben gemerkt, spirituell, wir kommen nicht auf einen Nenner. Aber ich fand es so nett, sie betet so, wie es in ihre Spiritualität passt. Aber ihr war es ganz wichtig, dass ich für sie bete. Also auch da zeigt vielleicht, wie kann man mit so Menschen zusammenarbeiten, die eigentlich nicht an Gott glauben. Es hat wunderbar funktioniert. Es war wahnsinnig wichtig und ich weiß, dass diese ganz alte Dame, und ich fand es so bezeichnend, dass sie noch von Begegnungen mit Karl Valentin erzählt hat. Also das sind so, so Dinge oder auch sehr rührende Geschichten, wo ich mal bei einem Sterbenden war und ich habe gesegnet und in der Segnung lade ich ja immer ein, dass die Angehörigen auch mit segnen und der Sohn, der erwachsene Sohn, hat es über Wochen hin nicht geschafft, seinen sterbenden, schwer kranken Vater zu berühren. Hat es einfach nicht geschafft. Er hatte eine innere Blockade und hat darunter wahnsinnig gelitten. Das habe ich aber erst danach erfahren und in meinem Segensritual, wie ich ihn eingeladen habe, ihn mit Öl zu segnen, hat er das getan. Also irgendwie hat dieses Öl und dieses, irgendwas ist da passiert, dass er das geschafft hat. Und das sind so Begegnungen, die einfach natürlich im Kopf bleiben oder im Altenheim, ist ja auch ein großes Thema. Altenheime, Menschen, die dort liegen, da erlebt man mitunter sehr abstruse Geschichten. Und es war ein Einzelzimmer, wo ich eine alte Dame begleitet habe. Und in diesem Einzelzimmer gab es zwei Türen, eine in die Toilette, eine auf den Gang. Und was hing an dieser Toilette in DIN A3 Größe? Ein Zettel mit WC drauf. Ich habe gedacht, okay, sie lebt in diesem Zimmer seit einem Jahr. Sie weiß, wo die Toilette ist. Und sie schaute immer nur auf dieses WC-Schild. Und wie ich kam, weil ich wusste, sie mag Tiere gerne, jedes Mal, wenn ich kam, habe ich ein neues DIN A3-Blatt Tierfoto gebracht. Und einfach über dieses Zettelgang, der dann immer wieder abgehängt wurde. Also es war immer das WC-Schild wieder da. Also Thema Altenheim ist schon sehr interessant, aber ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, immer wieder ein DIN A3-Bild, weil ich gesagt, sie weiß doch, A, kann sie eh nicht mehr selber auf die Toilette gehen und alle Mitarbeiter wissen vermutlich auch, dass da ein WC ist. Also warum dieses DIN A3 und warum ich es so permanent hingehängt habe, ich weiß es nicht. Aber das sind so Begegnungen, die vergisst man nicht. Ja, das ist jetzt was Strukturelles, aber sie hat sich gefreut, weil sie endlich was anderes gesehen hat. Ja, sie hatte die Wahl zwischen WC und weißer Decke.
Das Lebendiges.
Einfach.
Ja, vielen Dank, Harry, für diese Blitzlichter, aber die auch dafür sprechen, was auch die Arbeit für dich sicher auch interessant macht und immer wieder überraschend. Vielen Dank für die vielen Bilder, die du uns mitgebracht hast, von denen du erzählt hast. Und ich glaube, es ist uns deutlicher geworden, was Seelsorge ist, was deine Arbeit ist und wie wichtig sie ist, auch im Konzert dieser verschiedenen Berufe, die hier mitarbeiten, in dem Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen. Ja, vielen herzlichen Dank für dein Engagement und weiter alles Gute für deine Arbeit.
Vielen Dank, dass ich davon erzählen durfte. Und ja, dass ich 12 Jahre hier in diesem Verein bin, heißt etwas, dass es mir Spaß macht, hier zu arbeiten und dass ich diese Arbeit so unwahrscheinlich wertvoll finde. Danke.
Vielen Dank, Harry. Alles Gute.
Vielen Dank, Sepp Reischl und Harry Braun, für dieses Interview und für die Einblicke in die Tätigkeit eines Seelsorgers im Hospiz. An dieser Stelle darf ich Sie auch noch auf die Homepage des Christophorus Hospizvereins aufmerksam machen. Diese finden Sie unter www.chv.org. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast auch an andere weiterempfehlen oder uns auf den gängigen Podcast-Portalen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns weiter treu bleiben und das nächste Mal wieder zuhören. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.